willkommen zu Defner und Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner.
Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz.
Episode 91, lieber Defner. Und jetzt haben wir die Sorglosigkeit quasi amtlich. Wenn du nämlich unseren wunderbaren Text von vergangener Woche von einem Podcast liest, da ging es um die Frage, wird der DAX nochmal jemals fallen können? Da haben zwei Drittel Leute gesagt,
ganz
nee.
So war die Frage nicht.
Ja, und damit wissen wir jetzt, dass alle sorglos sind. Wenn selbst der Weltleser, der irgendwie eher so ein bisschen pessimistisch ist, wenn der selbst jetzt schon so sorglos ist, dann weiß
ich. Ich würde sagen, der hat den klugen Vorsicht Argumenten angebracht. Von Herrn Defner sich gebeugt und ist ihnen gefolgt. Und ließ sich überzeugen.
Ich würde eher sagen, Sorglosigkeit und wir müssen ein bisschen vorsichtiger sein. Und du hast ja jetzt gesehen, das größte Unternehmen der Welt hat gewarnt, Apple, die Umsatzziele kann es nicht erreichen. Und es geht nicht nur darum, dass die Chinesen nicht mehr so viele Handys kaufen, weil die Shops zu sind, sondern dass eben auch die Produktion nicht mehr nachkommt, weil viele Lieferkettenhersteller nicht mehr das herstellen können, obwohl es gar nicht in dieser Provinz liegt, in Hubei, sondern ganz woanders. Aber trotzdem gehen die nicht zur Arbeit und
Ja, und die Foxconn-Produktion stand ja auch lange still, fährt langsam wieder hoch. Foxconn ist ja der Zulieferer von Apple da in China, der die iPhones baut.
Aber du
das
siehst
ja, aber, das habe ich ja auch nicht ausgeschlossen. Ich habe beim letzten Mal noch, ich will nicht die ganze Diskussion nochmal aufrollen, aber ich habe gesagt, okay, das wird einzelne treffen. Die Autos, Autobauer sind genauso betroffen und viele andere sind betroffen. Die Frage ist aber, die große Frage ist ja auch gerade aus Börsensicht, ist das jetzt irgendwie einfach nur eine Delle? Und daran glaube ich. Ich glaube nicht, dass jemand, der sich ein iPhone kauft, wollte, wenn er das jetzt im ersten Quartal nicht tut, ist dann für immer aufgibt und sich dafür, keine Ahnung, ein Huawei-Handy, das gibt es ja dann auch nicht, Konkurrenz ist ja genauso betroffen, sondern dann wird er halt im zweiten Quartal das nachholen und die Produktion kann auch ganz schnell wieder aufgeholt werden, wenn es dann mal wieder läuft, dann werden halt Doppelschichten gemacht und dann kann man auch die verpasste Produktion wieder aufholen.
Unsicherheit musst du doch
und
mal sehen.
Und den Starbucks-Café vielleicht,
siehst
den wirst du nicht mehr nachholen.
Weg.
Ja,
und
der
Hotel
ist weg. Und die Hotelübernachtung musst du auch nicht mehr aufholen.
Und weiß der Teufel was alles.
Aber im Großen und Ganzen, was die wichtigen Anschaffungen und Investitionen angeht, die werden wieder aufgeholt und viele andere, wie gesagt, das chinesische Netflix hat Boom zum Beispiel und viele andere profitieren
aber
davon.
Aber du siehst auch, dass der Onlinehandel das nicht ausgleichen kann, was eben stationär nicht gemacht werden kann. Und mir hat einer die Marktstimmung sehr schön zusammengefasst, so nach dem Motto, so Apple Doppelpunkt, wir werden unsere Umsatzziele nicht erreichen, darauf Boeing, macht dir nichts draus, wir machen seit 6 Monaten keinen Umsatz und niemand kümmert es. Und genau das ist die Marktstimmung. Es ist völlig absurd, die Leute denken, oh,
ja, die Boeing-Aktie ist natürlich abgeschmiert.
Aber nicht wirklich. Guck dir mal an. Das ist ja fast nichts passiert, obwohl die ist nicht so doll abgestürzt, wie man denkt. Das kannst du vergessen. Obwohl die wirklich mit diesem Flugzeug fast nicht verkaufen. Du siehst, es
ist übrigens nichts mit dem Coronavirus zu tun hat, nochmal fürs Protokoll.
Aber die Stimmung ist einfach zu optimistisch und ich finde, jetzt könnte mal wieder eine gewisse Korrektur einsetzen. So.
Ja, aber es wird keine Korrektur werden, die irgendwie 10% umfassen wird und den DAX unter 12.000 Punkte. Unsere Wette vom letzten Mal. Und wenn es so kommen sollte, dann, liebe Hörer, jubelt und sagt, hurra, endlich nochmal eine Einstiegschance. Das sind jetzt Kaufchancen bei The Dip. Das ist eine kluge Strategie in solchen Fällen, wenn man nicht davon ausgeht, dass jetzt wegen des Coronavirus die Welt untergeht, dann sind es einfach nochmal kurzfristige. Zum Beispiel bei Apple. Die wird jetzt natürlich nachgeben infolge dieser Umsatzwarnung und wer immer schon mal Apple-Aktien kaufen wollte, kann das vielleicht in den nächsten Tagen ganz günstig tun, günstiger als normalerweise und Apple wird schnell wieder zu alter Stärke zurückkehren. Davon bin ich fest überzeugt. Ich wollte eins nochmal zum letzten Mal, das war ganz am Ende, als ich ja argumentiert habe, dass man nicht aussteigen sollte auf jeden Fall wegen solcher Panik.
Hab ich auch nicht gesagt.
Hast du auch nicht gesagt, aber ich wollte es bloß nochmal klarstellen, aber ich habe dann das am Ende so ein bisschen hingenuschelt. Genuschelt, genau. Also, ich wollte bloß noch die Zahlen nochmal ganz konkret nennen, dieser Studie, dass wenn man die 13 besten Tage im DAX verpasst hat in den letzten 31 Jahren, dann seine Rendite halbiert hat und dann pro Jahr, das habe ich dann nicht erwähnt, also pro Jahr hat in 31 Jahren des Betrachtungszeitraums von 88 bis 2018 der DAX 7,2% Rendite pro Jahr gemacht und eben ohne die 13 besten Tage waren es dann nur 3,6% und ohne die 33 besten Tage fällt die Rendite dann übrigens negativ aus. Also das zeigt einfach, wie gefährlich es ist, solche Rallyes dann zu verpassen, die häufig nach solchen Korrekturen kommt, die wegen einer kurzfristigen Delle zum Beispiel stattfinden, wegen eines kurzfristigen Ereignisses, das dann Panik an den Börsen auslöst.
Ja, aber es zeigt doch was anderes, dass nämlich Timing eine sehr schwierige Angelegenheit ist und man auch nicht einfach sagen sollte, oh, ist gefallen, jetzt muss ich einsteigen. Es könnte noch weiterfallen. Ich würde einfach sagen, einfach stumpf seine Strategie beibehalten. Genau, wer einen Sparplan hat, der macht das. Und der muss jetzt nicht, weil die Apple-Aktie mal 3% fällt, sagen, oh, jetzt muss ich noch mehr Apple kaufen. Sondern wenn er Apple kaufen wollte, macht er das. Und wenn er es nicht wollte, muss er auch nicht sich von 3% Kurseinbruch irgendwie hinreißen lassen. Timing funktioniert in beide Richtungen, nicht weder nach oben noch nach unten.
Ja, das ist schon richtig, aber man kann, wer schon immer mal eine Apple-Aktie kaufen wollte und gesagt hat, aber irgendwie ist er mir doch ziemlich teuer, kriegt jetzt einfach vielleicht nochmal eine Chance und kann die nochmal 3, 5, 10% vielleicht sogar günstiger kaufen und dann wird Apple, wie gesagt, auch diese Delle aussitzen und solange die Produkte begehrt sind, solange das keine strategische Wende ist, dass das Geschäftsmodell irgendwie in Gefahr bringt, weil die Leute jetzt wegen eines Coronavirus überhaupt keine Handys mehr kaufen oder was auch immer, ja, dann ist es überhaupt kein Problem, ja, und von daher, wie gesagt, ist das dann möglicherweise einfach eine Chance und kaufen, wenn die Kanonen donnern, sagt man an der Börse, kaufen, wenn der Coronavirus um sich greift, kann dann die auch die Devise sein.
Einfach Ruhe bewahren und einfach das machen, was man schon immer gemacht
ETF
hat.
Man muss nicht sagen. Ja, genau.
Das immer, ist ja unser Ding. Und wir haben auch ganz viel Post wieder bekommen und wir werden immer noch nach der ETF-Liste gefragt. Und ich glaube, viele Leute wissen gar nicht, die haben alle unsere wunderbare Financial Empowerment-Sendung gehört. Das war, glaube ich, die 85.
Genau. Immer wieder nochmal empfohlen, denken, auch zur Weiterempfehlung.
Genau. Ja? Und sagen immer, oh, ihr macht so eine tolle Sendung. Und die jetzt wahrscheinlich jetzt hier zuhören und denken, warum streiten die sich denn? Wir streiten uns normalerweise. Das müssen wir nochmal allen Leuten sagen, die vielleicht neu dazugekommen sind. Wir sind uns in einem einig, man sollte clever anlegen mit einem ETF-Sparplan. Und da sind wir uns einig, was so die sonstige Interpretation der Wirtschaftswelt anbetrifft, da sind wir uns nicht immer einig.
Ich habe übrigens die Styling-Abteilung endlich bekehrt zum ETF-Sparplan.
Hast du?
Ja, habe ich. Wunderbar. Nach jahrelangem Predigen, ja.
Hören die jetzt
aber
auf den Podcast?
Die hören auch ab und zu meinen Podcast,
wirklich?
Aber persönliche Ansprache hilft manchmal nochmal besser und persönliches Nachfragen, ja, man muss manchmal ermuntern, man muss manchmal auch ein bisschen strenger nachfragen und ja. Ich konnte sie überzeugen. Ja.
Wunderbar.
Der stete Tropfen hüllt den Stein, der stete Tropfen macht den ETF-Sparplan
fein. Vielleicht werden wir jetzt, wir werden vielleicht ETF-Sparplan-Prediger. Das wäre vielleicht ein neuer Job, wenn die Medienbranche weiter schrumpfen sollte. Und
wie der Kollege Röhl, der bei uns war, immer noch eine sehr hörenswerte Folge. Der Wanderprediger in Sachen Aktien, wie er sich selbst bezeichnet. Ja, ein wunderbarer. Ja.
Wird das noch hören?
Da ist noch viel Missionierungsbedarf. Ja. Da ist in Deutschland einfach Brachland und da gibt es noch viel zu predigen. Aber wenn jetzt mittlerweile schon die Weltleser optimistisch werden in Sachen DAX, wenn die demnächst alles kaufen hier, dann geht es aber steil bergauf mit dem DAX hier. Dann
apropos Feedback. Ich habe eine Mail bekommen, da ging es um den klassischen, es ging um Österreich, hatte ich ja letzte Woche erzählt, dass ich da im Urlaub war, in den Skiferien. Und dann gab es den klassischen Konflikt Ösis gegen Piefke und da wurde ich bezichtigt, ich wäre so das klassische westdeutsche überlegene Blick auf die Ösis.
Dabei ist er doch ein Ossi.
Da bin ich ein Ossi. Das schon mal
Ossi gegen Ösi.
So ist es. Und der Ossi und der Österreicher sind ja eigentlich Freunde, als die Österreicher waren immer neutral und wir hatten zur DDR, haben sie immer ein sehr, sehr, sehr hübsches Verhältnis, haben wir geprägt und insofern kann ich gar nicht überheblich gewesen sein. Und er hat mir erklärt, warum, ich hätte da was falsch erzählt, Österreich würde nicht nur an seinen Skigebieten hängen, sondern hätte auch einen ganz tollen Mittelstand und der Mittelstand hätte jetzt erst wieder ein ganz tolles Konjunkturpaket bekommen, deswegen würde es auch ohne Schnee da laufen. Und das Zweite, ich würde verklären, dieses deutsche Billigheimertum, ich hatte ja gesagt, dass im deutschen Supermarkt die Preise viel billiger sind als in Österreich, das soll ich nicht verklären, sondern es läge einfach daran, dass der Österreicher mehr verdienen würde und die da viel besser mit viel mehr Geld bekommen würden und deswegen würden sie mehr ausgeben. Aber selbst wenn man mehr Geld hat, heißt es ja nicht, dass man mehr ausgeben muss, dann kann man das Geld für andere Sachen ausgeben. Also,
ja. Naja, und man muss ja sagen, für deine Verhältnisse kam Österreich ja noch relativ gut weg. Ja? Also, lieber Hörer, muss man hören, wenn der über Italien herzieht, ja, dann, obwohl es da auch einen guten Mittelstand. Aber eins muss man sagen, der Kurz hat ja wirklich auch eine gute Reformpolitik gemacht in den letzten Jahren. Ja,
das wurde auch
gar nicht so beachtet in Deutschland, aber der hat sehr, sehr viel Wirtschaftsreform angestoßen, Arbeitsmarktreform und Österreich ist wieder auf einem guten Weg. Reformen, die jahrelang in der Großen Koalition verpennt wurden. Und jetzt macht er Schwarz-Grün. Und mal wieder vielleicht ein Vorbild.
Aber es gibt da keinen Mindestlohn, keine gesetzlichen. Da muss ich nochmal den Klugscheiße heraushängen lassen. Es gibt da nur so Kollektivverträge, die geschlossen werden zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern, weil er meinte, hey, wir haben einen höheren Mindestlohn. Stimmt nicht. Es gibt so Kollektivverträge. Und da bekommt man beispielsweise im Einzelhandel 4.000 Euro. Ich war damals, als ich in Österreich war, im Urlaub, habe ich gefragt, wie läuft denn das mit der Bezahlung hier? Und da hat die Frau erzählt, sie wird im Kollektivvertrag 4.000 Euro verdienen. Da dachte ich, im Einzelhandel.
Wow. Da willst du gleich mal umschulen.
Ja? Meinst du, in Österreich. Aber ich weiß, die nehmen einen, glaube ich, nicht auf. Die Piefke Piefkes, die mögen die ja nicht so.
Ich glaube nicht, nee. Aber du könntest ja Nutella-Fachverkäufer werden.
Ja, ich habe ein Bild von Nutella aus Neuseeland bekommen. Wow. Und da ist es noch teurer.
Also Neuseeland ist, glaube ich, alles teuer.
Neuseeland auswandern, will ich sagen, da ist der Nutella-Preis
Neuseeland,
so hoch.
Das Paradies für die deutschen Angsthasen, die immer davon träumen, in Neuseeland, da ist ja die Welt in Ordnung. Ja, oder aber, Australien.
Aber da ist es
gibt bloß ein paar Waldbrände, aber sonst ist man da sicher vor allem Unheil, ja, das in einem in Europa
muss mehr
droht.
Für die
Ja.
Du wolltest doch was über Tesla erzählen, glaube ich.
Über Tesla, ja. Wieder mal ein Hoch auf Tesla. Tesla hat die Gunst der Stunde genutzt. Ja,
das muss man sagen, Gunst der Stunde.
Hohen Aktienkurs und eine Kapitalerhöhung verkündet. Und das Erstaunliche war nicht, dass sie diese Kapitalerhöhung jetzt ausrufen, wo die Tesla-Aktie so teuer geworden ist, sondern wie die Börse dann reagiert hat. Da gab es vorbörslich erstmal Minus von, glaube ich, 7% oder sowas in der Art. Und dann hat die Tesla-Aktie sich von diesem Schock wieder sehr schnell erholt und dann deutlich im Plus geschlossen, weil normalerweise eine Kapitalerhöhung ja immer was Negatives für die Börse, weil die bestehenden Aktien verbessert werden. Aber in dem Punkt hat man einfach gesagt, ja, ist eigentlich ganz klug von Tesla, jetzt sich Kapital zu beschaffen und wieder ein finanzielles Polster, obwohl man es nicht unbedingt dringend nötig hat. Man hat ja noch eigentlich was auf der hohen Kante. Auf der anderen Seite stehen ja viele neue Investitionen an. Zu Investitionen in Grünheide komme ich gleich nochmal, ob man sich dieses Geld vielleicht spart. Das ist dann gleich mal ein Bär der Woche. Aber diese Kapitalerhöhung, smart
ist
move.
Ist clever. Ne? Ist wirklich clever, muss ja sagen. Weil
bist du jetzt zum Tesla-Fan?
Nein, ich bin nicht zum Tesla-Fan.
Er wird langsam zum Tesla-Fan.
Ich finde nur, es ist einfach wirklich clever, weil viele sagen immer, wenn eine Aktie so viel wert ist, sagen viele, steht ja nur auf dem Papier, der Börsenwert, der bringt ja nicht wirklich was. Und an diesem Beispiel kann man sehen, dass ein hoher Börsenkurs wirklich was bringt. Weil wenn ich 2 Milliarden Kapitalerhöhung mache und meine Aktie ist 150 Milliarden wert, muss ich nur ganz wenige neue Aktien ausgeben. Und deswegen wird wenig verwässert. Und deswegen kann ich diesen hohen Kurs nutzen und wirklich die Konkurrenz platt machen. Und wenn ein Daimler, der nur 50 Milliarden wert ist, die gleiche Kapitalerhöhung macht, haben die eine viel höhere Verwässerung und schaffen es nie, so viel Geld und so schonend am Markt zu platzieren. Und du siehst, ein hoher Börsenwert ist ein Wert an sich. Und das müssen sich alle deutsche Konzerne mal wirklich merken. Ein hoher Börsenwert ist nicht nur irgendwie für die Galerie oder für irgendeinen Vorstandsvorsitzenden als Ego, sondern es ist einfach ein Wert, wenn es darum geht, im globalen Wettbewerb was zu reißen. Und da musst du einfach ganz schnell mal auch Kapital erhöhen können. Und das kannst du besser, wenn du einen höheren Börsenkurs hast.
Sehr gut, Herr Chabitz. Ja? Sehr gut erkannt. Also wie gesagt, langsam, der Kollege, wird je höher der Börsenkurs von Tesla steigt,
nein,
desto
das ist aber
mehr
clever.
Wird er
wenn man es jetzt schafft, diese Überbewertung nutzt und einfach wahnsinnig Kapital erhöht, damit die anderen an die Wand spielt, dann kann man aus dieser Überbewertung einfach einen realistischen, also wirklich einen Vorteil machen.
Aber jetzt kommt ja BMW und will wieder mal einen Tesla angreifen. Ja. Habe ich heute im Handelsblatt gelesen. Planen eine Strategie, dass sie jetzt demnächst kommenden neuen Siemer auch mit einem E-Motor ausstatten wollen. Also die wollen jetzt keine eigenen E-Modelle mehr bauen, wie früher mit dem i3 oder dem i4, der noch
gibt's
kommt.
Noch?
Aber den gibt es noch. Der ist ja immer noch einer der Bestseller in Sachen E-Autos in Deutschland. Aber da haben sie ja viel Geld mit versenkt. Aber jetzt wollen sie sozusagen ihre bestehenden Modelle, egal mit welchem Motor, ausstatten. Ich bin ja wirklich zweifelhaft, ob das funktioniert. Die wollen ja auf einem Band, dann gibt es dann einen Siemer mit dem Diesel und der nächste Siemer mit einem Hybrid und der nächste mit einem reinen E-Motor.
So läuft es.
Aber ich meine, Tesla baut seine Autos ganz anders. Die bauen einfach rein elektrische Autos, die dann entsprechend auch gebaut und konstruiert werden. Nicht irgendwo ein E-Motor und die riesigen Batteriepacks eingebaut. Na, zum Schluss hast du dann wieder keinen Platz mehr im Fond für deine Füße und so weiter. Ich bin mal gespannt, ob das gelingen wird oder ob das dann wieder so ein Siemer BMW wird mit 150 Kilometer Reichweite. Weil man keinen Platz für die Batterien hat. Wir dürfen gespannt sein.
Und wo willst du ihn aufladen? Die Hersteller haben jetzt eine neue Ladestrategie gemacht und da wollen sie auf ihren Werksgeländen Dinge aufbauen. Und denken sich so, bin ich jemals am Werksgelände von Daimler oder BMW vorbeigefahren? Würde ich da meine Autos aufladen können? Das wird mitgerechnet in die Ladestrategie. Da denkt man sich so,
komische Sache. Viele Fragen sind da offen,
Fragen.
Aber immer wieder großartige Pläne, die von Deutschen zu hören sind. Und Tesla liefert.
Ja, ich hatte noch auch eine Lieferung. Warta. Ja, das ist ja unser.
Das war dein Favorit.
Das
ist mein Favorit. War skeptisch. Ich muss sagen, Chapeau.
Ja, zumindest richtig die Zahlen
erkannt.
Waren gut. Die Zahlen waren gut. Die waren richtig gut wegen der Apple AirPods. Aber
jetzt wird sie von Apple mit in den Tod gerissen.
Nein, die Corona-Tod. Nein, was
in den Corona-Tod.
Nein, muss sagen, die Zahlen waren ja wirklich großartig. Der Umsatz fast verdoppelt gegenüber vorher und auch den Gewinn gesteigert. Und was du vor allem, wenn du siehst, was du da für Margen drauf hast. Mehr als 30% für diese Mikrobatterien. Mehr als 30% Marge. Wow. Aber trotzdem, was mich so ein bisschen skeptisch stimmt, diese Shortseller auf der einen Seite, die Anteilseigner, die so ein bisschen rechtliche Probleme haben. Es ist alles ein bisschen, es ist nicht mehr so die schöne Geschichte des deutschen Mittelständlers, der zum Champion in der Welt wird. Ist ein bisschen getrübt und auch die Analysten sind sich uneins. Es gibt welche, die sagen, kaufen mit Kurs C130. Es gibt welche, die sagen, reduzieren, Kurs C60. Ich halte es schwierig. Also ich würde sagen, muss man beobachten, aber diese schöne da Geschichte ist so ein bisschen...
Du hast schon mal eine Aktie entdeckt und jetzt wirst du wieder untreu.
Also nicht untreu. Ich würde das halten und würde denken, gucke ich mal, aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen...
Wenn du das gekauft hättest, würdest du jetzt verkaufen oder,
nein,
oder was?
Nein, da würde ich sie halten. Ich würde aber jetzt nicht zukaufen, nur weil sie bei 80 irgendwie notiert. Weil sie früher mal bei 110 oder so war. Weil es irgendwie, man weiß nicht so richtig, wie das Ding ausgeht. Und das ist so ein bisschen, die Geschichte hat so ein bisschen, ist ein bisschen unschön und passt nicht ins Beuteschema. Und da gibt es andere Aktien, die viel cooler sind und die man da kaufen kann, wo es nicht solche Unsicherheiten gibt.
Ich fand sie auch etwas teuer und vor allem, wie gesagt, das mit den Shortsellern, das ist ja Beispiel Wirecard. Wobei Wirecard ist einfach viel mehr eine Blackbox. Und
das ist genau, ist da weißt du auch nicht, da gehen irgendwie die Umsätze über Dubai und man denkt sich so, über Dubai, muss ich da was buchen? Nee, okay.
Wirecard haben wir immer einmütig, wir beide davor gewarnt. Gab es wieder eine große Geschichte in der Wirtschaftswoche. Aber mir ist dieses, ich will das gar nicht durchlesen. Mir ist das einfach zu komplex, dieses und dann dieses Geschäftsmodell. Ich will es nicht verstehen. Ich kann es nicht verstehen. Ich will es nicht verstehen. Und es ist einfach
Zweifel
eine Blackbox.
Wo es Zweifel am Geschäftsmodell gibt. Oh nee, das will man nicht haben. Da gibt es andere Aktien. Klar, die können, also wenn da nichts dran ist an den Gerüchten oder an den Zweifeln, dann ist Wirecard wahnsinnig unterbewertet. Aber es gibt andere Aktien. Und das sollte man sich nie in solche komischen Sachen mit, wo viele Hedgefonds dabei sind, wo viele Gerüchte immer aufkommen. Und die Hedgefonds haben auf der ganzen Welt Investigatoren, die wirklich jeden Stein umdrehen, um irgendwas zu finden. Und da gibt es garantiert viele Steine, wo sich was findet bei Dr. Brown. Der ist ein bisschen was von James Bond, like dem Bösewichter Dr. Brown. Und deshalb würde ich sagen, Wirecard wäre jetzt nichts für uns. So.
Gut. Interessant, in Focus Money wurden jetzt sozusagen Coronavirus-Turnaround-Kandidaten vorgestellt, die unter dem Coronavirus leiden. Da war zum Beispiel die Deutsche Lufthansa mit dabei. Ja. Mhm. Oder auch Covestro, die auch ziemlich unter die Räder gekommen sind insgesamt, wegen natürlich der Autoindustrie, die gelitten hat und die auch weiter unter dem Corona leidet.
Ganz viele Gewinnwarnungen im letzten Jahr schon gehabt. Ja. Also
aber die Aktie ist einfach sehr, sehr niedrig. Und
mit Recht,
aber man muss ja Aktien kaufen, wenn sie niedrig sind und wenn sie günstig sind.
Ja,
und
die haben
immer noch
so
eine sehr gute Dividendenrendite, kommen morgen mit Zahlen. Bin gespannt, am Mittwoch. Der Finanzvorstand ist dann auch bei mir in der Börse am Mittag. Und ich spreche morgen übrigens auch mit dem Telekom-Chef Höttges. Ja.
Okay, also die am Mittwoch. Haben, also wer jetzt hört,
am Mittwoch,
wir nehmen am Dienstag
oder Börse am Abend, der Telekom-Chef. Und die ja jetzt endlich ihre Ehe vollziehen
in
können,
Amerika,
wenn nichts mehr schief geht. Ja, wir haben ja lange ihre Töchterchen, ihre amerikanische Tochter vermählen wollen mit allen möglichen Ehepartnern. Das war ja schon so irgendwie so wie beim hässlichen Entlein. Oder wie heißt das eine Märchen da von der hässlichen Braut, die keiner wollte und so.
Aber es ist wenigstens eine Wachstumsgeschichte in Amerika. Aber die deutsche Geschichte ist
Braut
ja nicht so.
Die deutsche Geschichte
ist nicht gut. Wir sind ja selbst Telekom-Kunden und unser Vertrag lief mal wieder ab und wir haben gesagt, können wir nicht die Konditionen haben? Sagten die, nee, können sie nicht. Sie müssen kündigen. Also haben wir gekündigt und dann riefen sie wieder an, sagten, wollen sie nicht die besseren Konditionen? Es ist so ein Blödsinn.
Hast du aber runtergehandelt. Sehr gut.
Nein, wir mussten einfach schriftlich kündigen und dann sagen
aber da hast du günstigere Konditionen
und dann rief
bekommen.
Jemand an, sagte, wollen sie nicht das und das haben? Sagten wir, ja, das wollen wir. Wir wollten es aber auch ohne Kündigung haben, aber da haben sie es nicht angeboten. Na gut. Und
aber das ist ja auch eine unserer Learnings hier. Immer wieder mal die Verträge überprüfen,
kündigen,
ab und zu mal kündigen.
Als Neukunde wird man immer besser behandelt. Immer.
So. Beim Feedback unserer ETF-Hörer, wir hatten ja auch in unserer 85er-Folge dann einiges an Sparmöglichkeiten schon mal vorgestellt und diskutiert. Einer meinte, man könnte auch aus der Kirche austreten und das Ganze in einem ETF-Sparplan anlegen. Da könnte man auch sehr viel Geld sparen. Ist in der Tat eine Sparmöglichkeit, wenn man da einfach nur so Mitglied ist, weil man es nicht sozusagen unterstützt.
Man wird automatisch Kirchenmitglied.
Man wird automatisch
Opt-out.
Genau. Du wirst es automatisch. Und bist halt einfach oft viel zu träge, da auszutreten, weil du musst ja zum Standesamt gehen, ist ja ganz kompliziert und so weiter. Und man kann das aus Überzeugung sein, aber dann sollte man aus Überzeugung dabei sein. Und wenn man nicht aus Überzeugung dabei ist, kann man zum Beispiel austreten und kann immer noch sagen, ich spende die Hälfte an sozusagen Zwecke, die mich wirklich interessieren, tue was Gutes. Und die andere Hälfte stecke ich in den ETF-Sparplan. Ja. Weil richtig effizient sind die Kirchen nicht in Sachen Gutes tun. Ja. Aber gut, muss jeder für sich entscheiden. Ne?
Du weißt, über Religion sollte man nicht diskutieren.
Nein, ich diskutiere nicht, du über Religion.
Viele Leute vor den Kopf stoßen.
Ja, aber das sollte eine sehr persönliche, individuelle Entscheidung sein. Und nicht einfach so ein Mitläufertum, weil man halt da mal Mitglied ist und da zahlt man so schön seine Beiträge. Wenn man Gutes tun will, kann man das natürlich auch zielgerichtet. Ja? Oder kann sagen, ich spare mir das Geld und lege es in einen Sustainable ETF an oder sowas, tut mir auch schon fast gut.
Es gibt jetzt ganz viele grüne ETFs, die neu sind. Wenn man sieht, wenn man mal die Fondsflüsse anguckt, es läuft wirklich ganz, ganz, ganz viel Geld da rein. Und diese ganzen grünen Aktien, du hast ja mal einen dieser ETFs hier vorgestellt.
Das Clean Ding Energy
ist,
ETF.
Das Ding ist so durch die Decke gegangen.
Das war in unserer Weihnachtsfolge, war glaube ich auch auf unserer ETF-Liste mit drauf. Ja, war das diese Clean Energy ETF, weil da Solar- und Windkraft drin ist. Und das ist halt wirklich sozusagen alternative Energie vom Feinsten, muss man sagen. Und andere alternative Energiehersteller sind auch noch mit drin. Und da glaube ich auch wirklich an eine große Zukunft. Weil jetzt, ich meine, es ist einfach nötig, weltweit diese Energien auszubauen. Und wird man nicht vorbeikommen. Und die Anbieter sind ja immer effizienter geworden jetzt einfach. Die können jetzt, sind wirklich konkurrenzfähig, Solarenergie und Windenergie. Ja,
aber wahnsinnig. Die Dinger sind wahnsinnig überbewertet, weil halt wahnsinnig viel Geld. Doch, es läuft wahnsinnig viel Geld in diese kleinen Buden rein. Der Markt ist viel zu klein für das Volumen, was da reingeht.
Und da sieht man den
Nachteil, wenn du viele große Flüsse in einen kleinen Sektor rein hast, dann kann der Schwanz mit dem Hund
wackeln. Aber die sind überhaupt nicht überbewertet, weil die sind jahrelang runtergeprügelt worden. Also zum Beispiel ist ja da Jinko Solar eine Aktie, die ich selber auch habe, chinesische, ich glaube der weltgrößte chinesische Solaranbieter auch, und die hatten ein super niedriges KGV, ist gerade in den letzten Tagen jetzt ein bisschen angesprungen. Die Windkrafthersteller, die sind voll verprügelt worden in den letzten Jahren. Nordex zum Beispiel
machen keine Gewinne,
aber die haben einen riesigen Auftragseingang. Ja.
Aktienkurs hat was mit Gewinnen zu tun. Schon mal drüber nachgedacht?
Nein, Aktienkurs hat
nimmt die Zukunft,
voraus. Ja.
Der Kollege.
Als kluger Investor musst du die Zukunft voraussehen und gucken, wird Nordex bald ist wieder vielleicht den Gewinnzonen schaffen. Die Aktie habe ich auch, sage ich auch nochmal dazu. Dann kannst du darauf setzen, dass die dann auch wieder profitabel werden. Natürlich müssen da Gewinne fließen, aber man kann auch solche Phasen dann aussitzen.
Das sollten wir mal drüber diskutieren. Machen wir als Thema demnächst mal. Grüne Aktien.
Können wir mal diskutieren. Ja, genau. Weil das ist ja nicht unser Thema heute. Nee. So viel, das war alles nur Eingangsrede heute mal. Ja, und
so geht es ja eigentlich normalerweise zu bei unserem Podcast. Wir streiten uns.
Manchmal streiten wir uns auch noch mehr.
Wird es lauter.
Und ansonsten haben wir unsere Rubriken, also wir haben ein Thema noch, das wir heute kontrovers diskutieren wollen. Und
da geht es um Immobilien. Da können wir schon mal jetzt einen kleinen Teaser machen.
Und der Kollege Czapitz ruft wie jedes Jahr in unserer guten Podcast-Tradition die Immobilienblase aus, die bald platzen wird. Ja, und
bisher gab es ja nicht die Nadel. Letztes Jahr hatte ich auch schon darüber nachgedacht, aber und sie geht weiter und bläst sie immer weiter auf.
Ja. Und wer Kollegen Czapitz gefolgt ist, hat schon wieder 10% Rendite verpasst sozusagen. Es geht ja auch um verpasste Renditen. Man kann ja mal sagen, man kann wie die Propheten, die auch ständig vor irgendwie Aktiencrashes warnen, ja, und dann irgendwann mal in 30 Jahren einmal recht bekommen und dann sagen, ja, wir haben es ja schon immer gesagt, aber keiner rechnet mal nach und sagt, was habe ich für Renditen verpasst?
Glaubst du ernsthaft, wenn du eine Immobilie dir letztes Jahr gekauft hättest, mit all den Lebenkosten, die es gab, dass du damit
natürlich
einen
hast du jetzt
Cent
noch
verdient
keinen Plus.
Hast bisher?
Du kaufst ja eine Immobilie. Ja,
also
bei 15% Nebenkosten in diesem Jahr kaufst du eine Immobilie ja nicht auf Sicht von einem Jahr, aber du hast sie halt einfach günstiger gekauft als dieses Jahr. So, dann haben wir unsere Rubriken
Bull und Bär.
Ja. Und
du willst anfangen,
ich fange mal an, weil wir gerade schon über Tesla gesprochen haben und das ist wirklich mein Riesenaufreger. Also
Bär der Woche ist es
und er hat mich wirklich am Wochenende echt aufgeregt. Es ging ja auch überall durch die Medien, wir haben gestern auch in der Börse am Abend drüber gesprochen. Vorläufige Baustopp ist es ja noch, nicht vorläufige Baustopp, sondern vorläufige Rodungsstopp. Also nochmal ganz kurz zur Einführung. Tesla will in Grünheide bei Berlin eine neue Gigafactory bauen. Wer es noch nicht mitgekriegt hat. Und dort sollen bis zu 500.000 E-Autos eines Tages vom Band rollen. Da sollen über 10.000 Arbeitsplätze entstehen. Und dieses ganze Werk soll 2021 plötzlich bereits die Produktion aufnehmen. Und deswegen ist Eile geboten. Die Genehmigungsverfahren laufen. Die Baugenehmigung ist noch nicht erteilt. Aber man hat eine vorläufige Rodungsgenehmigung bekommen vom zuständigen Landesamt für Umwelt, weil diese Fabrik ja auf einem Waldgebiet steht. Diese Fläche ist 300 Hektar groß und ist schon seit 20 Jahren als Industriegebiet gesichert, ausgewiesen. Das hat man eigentlich BMW schon mal als Produktionsstandort vor 20 Jahren angeboten, die wollten da doch nicht. Und ist seitdem eben mit Nutzwald bedeckt, weil man die Fläche ja auch nicht einfach nur brach liegen lassen wollte. Ist einfach nur schnöder Nutzwald, der dann immer wieder auch verwertet wird oder werden Kartons, was auch immer draus gemacht. 90% Fichten, eine reine Monokultur quasi, was auch überhaupt nicht ökologisch wertvoll ist und auch überhaupt nicht sozusagen klimaresistent beim
und
nächsten.
Wohnt Ameisen bei der vielleicht.
Und da wohnen Ameisen.
Müsste ich, ja, da Fichten, denen ist es egal, was eine Fichte ist.
Nein, da wohnen Ameisen und Reptilien. Ja. So, und da wurde ja auch Vorsorge getroffen. Die Ameisennester, die werden umgesiedelt, ja, und die Reptilien wie Eidechsen, die werden auch umgesiedelt. Zusätzlich hat Tesla noch vor dem Baubeginn überhaupt 400 Nistkästen für Vogel aufgestellt und es werden die Bäume wieder aufgeforstet an anderer Stelle.
Auf in Brandenburg.
Nein, es wird nämlich jetzt ein ökologisch wertvoller Mischwald dann entstehen, der dann auch sozusagen den Herausforderungen des Klimawandels gerecht wird, der viel ökologischer ist und nicht nur die einfache Zahl, sondern die dreifache Zahl an gerodeten Bäumen soll wieder aufgeforstet werden. All das ist schon part of the deal. So, und jetzt kommen die Umweltschützer und klagen dagegen, unter anderem die Grüne Liga Brandenburg und hat es doch tatsächlich geschafft, einen vorläufigen Baustopp, einen vorläufigen Rodungsstopp vor dem zuständigen Gericht zu erwirken. Und das ist für mich einfach ein Skandal, was hier passiert ist. Dass sowas möglich ist, dass Umweltverbände gegen solche Vorhaben klagen müssen. Wir wissen, Tesla ist ja wirklich ein Öko-Konzern sozusagen. Die machen E-Autos, die dazu beitragen, dass der Klimawandel aufgehalten werden kann, wenn man mit ökologischem Strom künftig fährt, statt mit fossilen Energien. Ja, und das wird dann gestoppt, weil es einfach nur so ein Relikt ist, weil man gegen alles klagt, was eben neu gemacht wird in Deutschland. Ich habe damals schon gesagt, als wir das erste Mal darüber gesprochen haben, über diese Gigafactory, wenn jetzt wegen eines Lurks, so nach dem Motto, das Ganze scheitert, dieses Projekt,
dann
wandere ich nicht aus, aber dann wäre es einfach dramatisch für Deutschland. Und es ist schon allein dieser vorläufige Rodungsstopp ist jetzt wieder so ein Signal in die Welt hinaus, denn die ganze Welt guckt auf diese Fabrik und guckt, ob es die Deutschen diesmal hinkriegen, nachdem Brandenburg es ja nicht schafft, in 10 Jahren einen Flughafen zu bauen, ob sie es diesmal schaffen, in relativ kurzer Zeit so eine Tesla-Fabrik hochzuziehen. Und alle Augen der Welt und der Investoren weltweit sind auf Brandenburg, auf Grünheide gerichtet, auf diese Fabrik. Und das ist so wichtig für den, nicht für Brandenburg, für Berlin, sondern für den gesamten Standort Deutschland, diese Entscheidungen, die hier getroffen werden. Und ich finde, da muss auch ein Gericht mal abwägen, warum ist dieser vorläufige Rodungsstopp so gefährlich? Man darf hier sowieso nur noch bis Ende März roden. Und wenn man es nicht schafft, den bald bis dahin zu roden, dann ist erstmal sowieso Stopp, weil dann die Brutzeit beginnt und dann darf man erst wieder ein halbes Jahr später roden. Also da würde Tesla wertvolle Zeit verlieren. Möglicherweise steht dann das Projekt komplett auf der Kippe und der Tesla hat die Schnauze voll und überlegt sich's anders und zieht irgendwo anders hin, wo es einfachere Bedingungen gibt. Das ist alles noch nicht gesagt und deswegen sagt zum Beispiel auch der DIW-Präsident Marcel Fratscher, war ja auch schon mal bei uns im Podcast, er war dazu gestern auch bei mir in der Börse am Abend, der sagt, der Fall Tesla ist symptomatisch für eine überbordende, ineffiziente und selbstgefällige Bürokratie, die immer häufiger eine Bremse für Wohlstand und Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft ist und er sagt weiter, der Fall Tesla wird ein weiterer Test für den Wirtschaftsstandort Deutschland mit internationaler Signalwirkung. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
Außer, dass es dein Bär der Woche ist.
Mein Bär der Woche, ja. Wie eingangs erwähnt.
Wer kriegt
nochmal.
Den eigentlich jetzt? Das Gericht oder
das
die
Gericht
Umweltschützer?
Das Gericht und die Umweltschützer, die dagegen
sagen. Beide.
Ja, ein Doppelbär. Ja.
Ein Doppelbär.
Wir beide haben ihn verdient. Ja. Also, nein, ich finde, man muss einfach da auch als Gericht dann einfach
abwägen.
Mal ein bisschen abwägen.
Abwägen.
Also
eine
auch eine Abwägung von ökologischen Interessen zu sagen. Auf der einen Seite Klimawandel und auf der anderen Seite. Ich meine, das Ganze ist ja, die ganzen Auflagen sind ja erfüllt. Es gibt ja eine Genehmigung, eine vorläufige Genehmigung des Amtes.
Und Fichte gegen Mischwald, das hat mich am meisten
überzeugt. Die Auflagen, selbst wenn selbst wenn sozusagen diese Genehmigung doch noch scheitern sollte, die noch nicht erteilt ist für die Fabrik, müssten die trotzdem wieder aufforsten. Ne? Diese Wiederaufforstungsbedingungen sind ja, das ist ja rein das Risiko von Tesla, dass man da früher anfängt. Wie gesagt, also das dann zu stoppen, ist echt ein Unding.
Das macht dich jetzt so, dass du hier mit dem Papier rumkraschelst die ganze Zeit. Ich meine, der Podcast-Hörer wird sich denken, was raschelt der Defner? Macht immer so.
Mach ich auch mal. Ja? Mal wieder Papiere sortieren.
Ja, sehr gut.
Solange ich hier keine Gläser umwerfe.
Aber es ist ein würdiger Bär.
Ja, und man muss ja auch sagen, Marcel Fratscher ist ja nun wirklich nicht verdächtig, ein böser Neoliberaler zu sein, der immer nur sozusagen die Wirtschaft gegen die Umwelt vertritt, sondern das DIW hat ja zum Beispiel eine ganz große Umweltökonomie und die sind ja da auch in diesem Bereich führend. Und also der ist da wirklich unverdächtig, irgendwie als Lobbyist der Industrie zu sein oder sowas.
Aber jetzt können wir sehen, ob wirklich Deutschland ernst macht und mit diesen erleichterten Genehmigungsverfahren, wir hatten das ja auch bei unserem Weltwirtschaftsgipfel, da war auch immer die große Klage, dass in Deutschland es zu lange dauert, dass Verfahren beendet werden und dass man solche Urteile hat. Und jetzt gucken wir mal.
Vielleicht ist es so ein Weckruf.
Vielleicht ist es ein Weckruf.
Ja, weil klar, wenn so ein deutscher Mittelständler da nicht bauen darf, da kümmert sich keiner drum und der hat die gleichen Probleme logischerweise, aber das macht kein mediales Echo. Aber das ist jetzt wirklich ein großer Aufschrei.
Das war im Wall Street Journal und bei Bloomberg und überall lief das.
Ja,
das
die ganze Welt guckt auf Deutschland. Ja, das muss man sich jetzt einfach mal bewusst sein.
Die deutsche Fichte. Ja. Das ist ganz neu.
What is deutsche Fichte? Tell me about it. Oh, wow. What is so important about deutsche Fichte?
Wunderbar. So, jetzt, bevor du jetzt hier dein Englisch-Abitur raushängen lässt, würde ich jetzt mit meinem
schon abgewählt. Mein Englisch ist ungefähr auf dem Niveau von Herrn Habeck oder darunter.
Achso, ja, es ist, aber du bist nicht Politiker. Und wir machen unseren Podcast, obwohl immer wieder viele sagen, mach das doch mal auf Englisch. Da sage ich immer, unsere Wortintelligenz wäre im Deutschen wesentlich höher als im Englischen. Und, was man in der deutschen Fichte jetzt gesehen hat. So, dann würde ich mal meinen Bär in der Woche machen, damit wir ja auch Bär gegen Bär machen. Mein Bär der Woche ist der DAX. Jetzt denkst du, DAX, wie kann das sein? Gute Frage.
Der hat doch
einen neuen Rekord gemacht, der DAX. Ja. Aber der DAX.
3 Tage in Folge hat er neue Rekorde gemacht. Muss man auch mal sagen. Nachdem der Herr Chapitz letzte Woche zum Verkauf geraten hatte, nicht zum Verkauf.
Er sagt ja nie irgendwie was.
Ich verkaufe nicht. Aber ich glaube nur, dass das der DAX 15% fällt.
Na klar, das sollte es auch mal geben. Aber ich sage ja nicht, deshalb, dass du den Kram verkaufst.
Auf den Rücksetzer, auf den angekündigten.
Auf den Chapitz hat er
3 Tage in Folge neue Rekorde markiert.
Aber er hat. Normalerweise diskutiert. Jetzt lehn der Defner sich mal zurück. Lehn dich mal zurück und hör mal zu, was ich zu erzählen habe. Mein Bär der Woche, der DAX. Er hat nämlich gar keinen neuen Rekord gemacht. Der Index, der DAX, ist nämlich gedopt. Und das muss man wissen, wie der DAX gebaut ist. Und normalerweise sind Indizes sogenannte Kursindizes. Da gehen Dividenden nicht mit rein, sondern es ist einfach nur die Kurse, wenn dann sich Aktie A, Aktie B, Aktie C, wie sie sich verändern, das wird dann zusammengerechnet in einem Index, beim Dow Jones zum Beispiel oder beim S&P. Und beim DAX ist es noch so, dass auch die Dividendenzahlung reingemacht ist. Das nennt man dann Performance-Index. Aber das natürlich, wenn man es international vergleicht, wird häufig gesagt, der DAX ist ja gar nicht so schlecht, weil man diese Dividenden mit reinrechnet, die anderen Indizes nicht haben. Und fairerweise müsste man immer dann auch da die Dividenden mit reinrechnen, dann sieht es für den DAX nicht so gut aus. Wenn man jetzt einfach mal den DAX herkömmlich berechnen würde, wie der Dow Jones beispielsweise, also ohne Dividenden, ist er noch wesentlich weiter von einem Rekord entfernt. Dann ist er sogar noch unter dem Niveau aus dem Jahr 2000. Da war er nämlich auch schon mal höher als heute. Und ist ungefähr noch 5% vom Rekordhoch aus dem Jahr 2018 entfernt. Wenn man jetzt einfach mal schaut, was der DAX ohne Dividenden gemacht hat seit 1988, seitdem es ihn nämlich gibt, da hat er gerade mal 548% Kursgewinn gemacht, der MSCI Welt 580% und der Dow Jones 1560. Also ungefähr dreimal so schnell gelaufen wie der DAX. Und wenn man dann aber die Dividenden mit dazu rechnet, dann sieht es für den DAX nicht mehr ganz so schlecht aus und ist ungefähr genauso gut gelaufen wie auch der MSCI Welt. Aber man muss halt immer wissen, die Dividenden werden jetzt ja auch abgezogen, muss man ja versteuern und so weiter. Da gibt es ja nicht diesen Effekt, dass es jährlich aufsummiert ist und erst am Ende dann die Steuer fällig wird, sondern wird schon auf der Strecke was abgezogen. Deswegen kann man den auch gar nicht so 1:1 nachbilden, den DAX, so wie er ist.
Mit dem ETF zum Beispiel.
Mit dem ETF, genau, weil die Dividende einfach wegkommt. Da muss man immer irgendwie was zahlen, auch wenn man sich nicht ausschütten lässt. Und deshalb ist der DAX nicht der dolle Index, wo man immer denkt, dass es ist. Und deswegen mein Bär der Woche. geht an den DAX, der künstlich gedopt ist. Und dopen finden wir ja doof.
Künstlich gedopt.
Ist künstlich das gedopt?
Ist, ja, aber das ist wieder eine. Es ist halt ein bisschen wird anders berechnet als andere. Ich finde eigentlich Performance Index das fairere, ja, das klarere in der Darstellung, finde ich, weil das zeigt einfach die wirkliche Rendite des Anlegers. Okay, wenn die Steuereffekte dazukommen, ist nochmal was anderes. Aber ansonsten, finde ich, siehst du halt einfach, was du kriegst sozusagen und was du verdient hast in den letzten Jahren. Und in Deutschland werden ja auch hohe Dividenden ausgeschüttet. Ja, ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel die Telekom-Aktie anschaust, die kam seit dem Börsengang kursmäßig nicht wirklich vom Fleck, aber da gab es halt immer wieder gute Dividenden, zeitweise über 5% in einzelnen Jahren. Und hat der Anleger sozusagen trotzdem seinen Schnitt gemacht, wenn er nicht gerade bei Höchstkursen über 100 eingestiegen ist oder was. Ja.
Aber viele sagen halt, der DAX, das ist so ein Basisinvestment wie der MSCI-Welt. Und das muss man den Leuten einfach mal nehmen, diese Idee. Der DAX kann man als Beimischung gerne machen, kein Problem, deutsche Aktien. Aber der DAX ist nicht das Basisinvestment.
Oh, das sowieso. Das Basis. Mit oder das ohne Dividende sollte man das nicht machen. Weil ja,
aber
das
viele
ist
denken, der DAX wäre besser Home gelaufen Bias als der Dow Jones.
Und ist er ja sowieso nicht. Aber noch nicht mal mit Dividende ist er besser gelaufen. Ja? Also ich meine, da ist ja die Wall Street weit vorausgeeilt. Aber dafür sind natürlich auch die Bewertungen im DAX beim KGV, Kurs-Gewinn-Verhältnis, niedriger das als an der Wall Street. Ja. Da muss man sich jetzt nicht so viel Sorgen machen. Und natürlich lag das auch daran, dass die viele DAX-Unternehmen in den letzten Jahren, wir haben ja schon immer von der Ansammlung der Krisenunternehmen auch hier gesprochen,
der Problembären
Probleme
so schön,
hatten und so weiter, aber das ein oder andere.
Bayer jetzt wieder.
Oh. Ja, Bayer, aber Bayer hat sich trotzdem, gut, das ist ein anderes Thema, machen wir jetzt nicht auf, nochmal dieses Fass. Aber auf der anderen Seite, Deutsche Telekom jetzt mit dieser Geschichte, mit der Fusion in den USA, ich weiß nicht, über 10 Jahre machen sie ja da schon rum und versuchen da irgendwie eine Lösung für diese US-Tochter zu finden, ja, weil die auch natürlich hohe Investitionen erfordern. Und zeitweise war das ja immer ein amerikanischer Patient da Anfang des Jahrtausends, als die Ron Sommer damals noch.
Die Älteren werden sich noch erinnern. Ja.
Der Sonnenkönig der Telekom. Immer schön gebräunt, war auch mal bei mir im Studio. Na, so Solarium
gebräunt. Der war immer
so ein eitler Fatzke.
Der war wirklich eitel.
Das war noch die Manager-Generation des Anfang des Jahrtausends.
So
ja, wo noch eine gewisse
Wahnsinn.
Hybris da war. Und
Eitelkeit.
Eitelkeit
ja. Er war ja noch in verschiedenen Aufsichtsräten und da hat er auch noch seine Eitelkeit durchschimmern lassen, wenn man da die Leute sieht, die mit ihm zusammengearbeitet haben.
Oh, okay. Gott. Wir erzählen nicht mehr vom Krieg, vom Krieg, ja.
Aber wir erinnern uns daran, dieses Bild 28,50 und der Privatanleger hat 50 Pfennig.
Das war ein D-Mark, aber.
Ja, meine ich ja. 28,50 D-Mark.
Und
50 Pfennig gab es Rabatt für den Privatanleger. Da bin ich damals eingestiegen.
Hast du zugeschlagen. So leicht kann man dich fangen. Ja, wie bei Nutella.
Und ein Kugelschreiber. Ich habe noch einen Kugelschreiber gekriegt. Deswegen bin ich zur Deutschen Bank damals gegangen.
Deswegen solltest du jetzt Apple-Aktien kaufen, ja?
Jetzt mach ich auch mal so.
Ja, mach mal so.
So wollte ich auch mal sagen. So,
mach mal.
Kommen wir zu deinem Bullen der Woche.
Bullen
hast
der Woche.
Du einen Bullen?
Ja, ich habe einen Bullen. Ja, natürlich. Klaus Regling, nicht bin so besonders bekannt.
Er Bürokrat, ist, wie er im Buche steht.
Ja, aber okay. Man braucht ja auch gute Bürokraten für wichtige Aufgaben. Und er hat eine ganz wichtige Aufgabe. Er ist nämlich Chef des Euro-Rettungsschirms. Der ist ja gegründet worden vor ungefähr 10 Jahren in Zeiten der Euro-Krise, als Griechenland und andere da in der Bredouille waren. Erst als EFSF und dann als ESM umformiert. Und der hat der Welt ein Interview gegeben, dem Kollegen Tobias Kaiser, der ja jetzt Korrespondent in Brüssel ist.
Ein sehr angenehmer Kollege.
Ja.
Sehr clever.
Dr. Kaiser, ne?
Ja, Dr. Kaiser.
Er hat einen Doktortitel und ist ja auch Volkswirt, ne?
Er ist auch Volkswirt, ja.
Volkswirt, er kennt sich aus und ist jetzt in Brüssel der Statthalter von Welt, ja? Und hat mit dem Herrn Regling ein sehr ausführliches Interview geführt und das fand ich sehr gut und deswegen würde ich dem Ganzen den Aussagen Herrn Reglings hier mal meinen Bullen der Woche geben und ein paar Passagen zitieren. Er sagt zum Beispiel was zur Integration der Eurozone, die voranschreitet.
Was?
Lass mich halt einfach mal.
Was? Das schreitet. Wir sehen doch, wie die Wirtschaften auseinander.
Die Integration der Eurozone schreitet voran.
Das
war
halt
eine Frage von. Nein, das war noch eine Frage von Tobias Kaiser. So.
Und dann sagt er ja.
Einfach mal, lehn dich einfach mal zurück. Ja? Lass mich halt einfach mal einen Satz. Und auf der anderen Seite gleichzeitig Europa politisch auseinanderdriftet. Wie passt das zusammen, hat der Kollege Kaiser gefragt. Und dann sagt Regling, ja, das illustriert den Erfolg des Euroraums, denn all das passiert gerade nicht im Euroraum, also das politische Auseinanderdriften, sagt Regling. Dort werden die Institutionen also im Euroraum stärker und die Rate der Zustimmung zum Euro ist mit 76% so hoch wie nie. Der Euro Euro scheint ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu schaffen, das stärker ist als in den übrigen Ländern.
Das ist ja wirklich, das ist ja.
76% zustimmen. Ich weiß, dass dir das nicht gefallen wird. Ich weiß, dass dir,
ja. Man fragt sich immer, wer hat diese Umfrage gemacht?
Ja, weil bei Umfragen werden nie alle gefragt.
Das Eurobarometer ist eine der seltsamsten Umfragen, die es gibt in Europa.
Das ist jetzt mein Bulle der Woche, den kannst du dir jetzt einfach mal so anhören. Und das ist nicht unser Diskussionsthema. Ich sage nur, was Herr Regling sagt, und das sind einfach Stimmen, die man auch mal, das sind die Experten. So. Und dann kommt die Frage, wird der Währungsraum auf die nächste Krise, ist er gut vorbereitet? Und dann sagt Herr Regling, die nächste Krise im Euroraum, die wird eines Tages kommen. Wir stehen allerdings heute im Euroraum wesentlich robuster da als vor 10 Jahren. Damals hatte ein halbes Dutzend Länder Haushaltsdefizite von mehr als 10% der Wirtschaftsleistung und zusätzliche Handels- und Leistungsbilanzdefizite von 10-18% des BIP. Diese volkswirtschaftlichen Ungleichgewichte sind alle verschwunden.
Was? Die Franzosen haben eine Schuldenquote von fast 100%. Das ist höher als 2008. Da sagt er, ist verschwunden.
Spricht von Haushaltsdefiziten.
Die machen ein höheres Defizit als 3% in diesem Jahr. Die machen immer noch ein Leistungsbilanzdefizit. Der Mann scheint irgendwie von wirtschaftlichen Daten nicht so wirklich beleckt zu sein. Egal, erzähl
von
weiter.
10-18%
Ja gut, so hoch sind sie jetzt nicht mehr.
Dann wird er gefragt nach den Crashbuchreden, die ständig eine Finanzkrise voraussagen. Da sagt er, eine bevorstehende Finanzkrise auszurufen, das ist Panikmache und dient vor allem dazu, einschlägige Bücher oder Anlageprodukte zu verkaufen. Kleiner Seitenhieb an die Kollegen Friedrich und Weig. Es wird wieder eine Krise geben, denn Krisen gehören ein Stück weit zu unserem marktwirtschaftlichen System. Aber im Moment habe ich keine schlaflosen Nächte. Deswegen, diese Krisenpropheten haben vor 5, 7 oder 9 Jahren auch immer wieder das Ende des Euro vorhergesagt oder Hyperinflation. Beides ist nicht eingetreten. So, und ein Zitat noch zu Griechenland. Da sagt er, Volkswirtschaften sind nie aus dem Schneider, auch Griechenland nicht. Aber es gibt in Griechenland tatsächlich große Fortschritte. Athen hat seine Wirtschaft dereguliert, viele Unternehmen privatisiert und seine Wettbewerbsfähigkeit verbessert. Das sind die Grundlagen dafür, dass die Wirtschaft in den kommenden Jahren kräftig wachsen kann. Allerdings muss das Land weiter auf einem vernünftigen Reformkurs bleiben. Soweit Herr Regling.
Das ist doch ein schöner Bolle.
Ja.
Chips, warum die EZB so Monat für Monat noch 20 Milliarden in den Euroraum pumpen muss, damit der Laden zusammengehalten wird, das hat er nicht erzählt. Aber sei es drum, wir
da
wollen
jetzt ein anderes Interview mit Frau Schnabel, da hat er Frau Chapitz kritisch nachgefragt, kann man sich auch durchlesen und da gibt es auch gute Argumente. Aber da wurden alle kritischen Fragen des Herrn Chapitz dann auch
gewürdigt.
Das wollte ich eigentlich auch fast als Bulle der Woche machen, weil das natürlich auch sehr erkenntnisreich ist, sollte man sich mal durch. Ich kann ja nicht die ganze Zeitung vorlesen, ne? Kann man sich jederzeit im Internet mal durchlesen, aber da gibt es auch wie wertvolle Meinungen aus Berufen im Munde, ja?
Ja, da hat sie uns erzählt, warum wir Deutschen die falsche Einstellung dazu haben.
So. Ja. Ich hoffe, dass das mal ein bisschen was hängen geblieben bei dir.
Ja. Es ist, ja. Gut, kommen wir zu meinem Bullen der Woche, bevor wir jetzt hier uns über Europa streiten, wir besonders heftig. Ja. Weil ich bin ja auch ein Anhänger der No-Bailout-Klausel und man fragt sich, warum es eine Institution braucht, die Staaten rettet, wo wir doch eigentlich im Vertrag mal geschrieben haben, dass wir Staaten nicht retten wollen. Aber das nur am Rande. Jetzt kommen wir zu meinem Bullen der Woche. Deutsche Bank ist mein Bullen der Woche.
Es geht hier übrigens nicht um die Rettung von Staaten, es geht um die Rettung des Euro. Und wenn die EZB für Finanzstabilität zuständig ist, dann muss sie natürlich erstmal die Währung zusammenhalten. Ganz einfach ist
das. Aber die ESM,
nochmal ganz einfach erklärt für dich.
Ja, aber vielleicht der ESM, warum gibt es den ESM? Ja, wo, ist doch eigentlich wo wir doch eigentlich uns im Vertrag geschworen hatten oder zumindest geschrieben haben, dass es keine Rettung von Staaten gibt. Fragt man sich, warum es eine Rettungsbehörde dann gibt. So, aber das ist egal, ob das jetzt mit dem Recht vereinbar ist oder nicht, können wir ein andermal diskutieren.
Auf jeden Fall, ja, das hat der, das sagt er in dem Interview auch. Kann ich das ganze Interview vorlesen, dass der Europäische Gerichtshof mehrfach die Legitimität auch des ESM sozusagen bestätigt hat. Also kannst du nicht behaupten, dass es nicht mit dem Recht vereinbar ist. Es sind immer solche Aussagen, die hier getroffen werden. Ich meine, es ist mehrfach von oberstem Gerichtshof in Europa bestätigt, auch vom
ESM. Richtig?
Ja.
Wirklich? Gab es da ESM-Urteile?
Gibt es auch ESM-Urteile?
Habe ich noch gar nicht gesehen. Dann werde ich das
sagt
mal.
Der Herr Regling.
Der leider gerade wenig zu tun hat und ganz viel Geld hat. So,
ist aber gut, jetzt, wenn er wenig zu tun hat als Rettungsfonds.
Gut. Ja, aber jetzt kommen wir mal zu meinen Bullen hier, oder? Wir müssen ja mal
beste,
hier.
Der beste Feuerwehrmann ist der nichts zu tun hat. Ja?
Das ist gut.
Aber es ist gut, dass man einen hat.
Gut.
Ja. Dein Bulle der Woche.
Mein Bulle der Woche, Deutsche Bank. Jetzt denken alle schon.
Wahnsinn!
Deutsche Bank, Wahnsinn, danke!
Das
danke,
ist jetzt danke. Mal echt eine Überraschung.
Ich wollte,
weil nachdem der Herr Chapitz die meisten Bären der Woche verteilt hat an die Deutsche Bank, das ist jetzt wirklich ein Systemwechsel fast. Ja? Das ist ein Time Changer. Ein
Historic Event, um es mal auf Englisch zu sagen.
Ich weiß gar nicht, finde ich gar keine Begriffe dafür.
Ja, deswegen gibt es ja ein Historic Shift.
Die Signale.
In a Historic Shift, der Chapitz.
Ja, ja. Wir wollen ja einer, der gerne mal seine Meinung hängt. Das Fähnchen gerne in den Wind.
Überhaupt nicht. Das ist doch nicht Fähnchen in den Wind hängen. Es geht einfach darum,
wie bei der Tesla-Aktie. Ich sehe schon, nächste Woche kriegt die Tesla auch noch den
Ich bin kein Dogmatiker. Und ich bin nicht dogmatisch. Ich sage immer Tesla, immer doof, alles doof von Tesla. Sondern man kann auch anerkennen, wenn jemand den hohen Aktienkurs ausnutzt, um davon einen Wettbewerbsvorteil sich zu verschaffen, kann man das doch anerkennen. Da muss ich auch nicht sagen.
Wäre schön. Aber man kann wie der Def natürlich auch bei 180 oder 200 Dollar sagen, Tesla wird eine hervorragende Zukunft haben, auch wenn es momentan nicht so doll aussieht. Und
kann man sagen.
Das vorhersehen und vorherahnen.
Man kann auch mal sagen, bei 28 Dollar bei United, wie heißt dieser komische Internetladen, den du hier gesagt hast, dass der komische Samba uns alle reich macht.
Bei 26 Euro. Und übrigens, die Rocket Internet Aktie, gestern Internet. 4% zugelegt. Wow. Ja. Rocket Internet lebt. Ja.
Lebt?
Das war ein Lebenszeichen.
Ein Lebenszeichen. Gut, er lebt okay. noch. Gut. Ja, okay. Also kommen wir zu beim Bullen
Dein
der Bullen
Woche.
Deutsche
ist die Deutsche Bank.
Ja?
Man höre und staune.
Ja, es geht nicht darum, dass ich jetzt weniger Briefe bekomme. Kriege ich immer noch so viele Briefe? Also hier immer noch überfluten einen mit Briefen.
Weil ja, aber
dann bin ich mal in die Filiale gegangen, habe gesagt, will ich nicht mehr. Da sagen, ja, müssen Sie irgendwie im Internet 5 Häkchen setzen.
Man
habe ich auch versucht, aber
hast
ich
du nicht
so
geschafft. Ich habe es geschafft.
So
ja, gut.
Meine Frau
Internet
auch
ist ja auch Neuland.
Die ganze Familie,
Internet ist Neuland.
Chapitz Losch hat es nicht geschafft, muss
Nein,
ich sagen.
So schwer ist
und
das sie, nicht. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft.
Woche mit
ich bin auf
Briefen
ITler.
Einmal wirklich geflutet. Und ja, die meinen, das wäre regulatorisch so, warum es bei anderen Banken nicht so ist, habe ich auch mal gefragt. Aber die Deutsche Bank ist halt besonders regulierungsfreudig. Aber deswegen haben sie es nicht bekommen. Sie haben meinen Bullen bekommen dafür, dass die Aktie eine gewisse Wende geschafft hat. Und zwar ist ein bisschen Vertrauen zurückgekehrt. Sie war ja bei 6 Euro, sogar unter 6 Euro. Jetzt ist sie wieder über 10 Euro gestiegen in der vergangenen Woche. Und was auch sichtbar ist, ein Ankeraktionär ist jetzt neu dazugekommen, nämlich Capital Group aus Los Angeles, so ein großer Kapitalverwalter. Mhm. Die haben mehr als 3% der Aktien gekauft, 64 Millionen. Man sieht, dass das so ein bisschen Vertrauen zurückkommt. Und das ist nicht nur bei der Aktie so, sondern auch bei Anleihen. Die haben so eine sogenannte Coco-Anleihe gegeben. Das ist so eine Hybrid-Ding. Da geht es darum, wenn dein Eigenkapitalanteil, deine Tier-One-Ratio unter ein bestimmtes Niveau ist, dann wird diese Anleihe umgewandelt in eine Aktie. Also es ist eine risikoreichere Anleihe.
Hat
und da haben sie
mit irgendwie so Steuerparadiesen?
Nee, hat es nicht.
Coco-Inseln
es geht einfach, ist einfach eine clevere Idee, wie man eine Anleihe macht, die mit zum Eigenkapital gezählt wird. Und diese Anleihe hat 14 Milliarden Nachfrage bekommen, wo sie nur 1,2 Milliarden überhaupt platziert haben. Also du siehst, wie groß das Vertrauen wieder in die Deutsche Bank ist. Der Buchwert ist gestiegen von 0,2 auf 0,36. Also man sieht, wenn man mal die ganzen Werte der Deutschen Bank, werden ja immer in der Bilanz aufgeführt und dann kann man den Börsenwert dagegen setzen und das ist ein bisschen angestiegen, aber ist immer noch unterbewertet im Vergleich zu UniCredit. Beispielsweise ist der Kurs Buchwert 0,5. Credit Suisse bei 0,8 und wenn man JP Morgan sieht bei 1,8. Nur die Commerzbank ist mit 0,3 noch schlechter bewertet von der Börse. Ich will jetzt nicht sagen, dass jetzt die Deutsche Bank aufholt und dem nächsten Buchwert auch von 1,8 hat, aber zumindest sieht man, dass die Wende, das ganz fiese geschafft ist und jetzt muss man halt gucken, wie es weitergeht und dafür kann man auch mal einen Bullen der Woche geben.
Das
auch wenn ich jetzt
auch.
Bei 10 Euro nicht mehr einsteigen
das
würde. Das würde ich nicht
gut,
machen.
Ja.
Aber ich finde einfach, man muss auch mal...
Aber du hast ja schon bei 8 Euro verkauft.
Ich hab bei 6 G und bei 8 verkauft. Ich weiß, das war zu früh.
20% liegen lassen. Ja?
Mehr als 20%.
Und das im 150.
30%.
Jubiläum.
Du kannst nicht rechnen.
Von 8 auf 10?
Fast. Das ist ja bei 10, 20 oder 10, 30. Das sind
aber
schon...
Von 8 auf 10 sind...
Sind 30% fast. Sind 2,40 Euro. Sind 10,40 Euro.
Ich habe jetzt von 8 auf 10 gerechnet und das sind 20%.
Nee, das
Nein,
das
sind 25%.
Siehst du?
Okay.
Also.
8 auf 10.
Siehst du aber über 10. So.
Ja.
Also.
Ja, das sind 30%. Gut. Aber ich habe jetzt mit 10.
Jetzt haben wir noch 13 Minuten für unser Riesenthema. Das ist wirklich ein bisschen wenig hier.
Ich
sehe schon wieder, wir gehen im Streit auseinander und müssen ja bei 9 Minuten 59.
Okay. Also, du darfst es einführen.
Ich darf es einführen.
Dein Themenvorschlag.
Thema Immobilienmarkt. Da hat sich ja der deutsche Immobilienmarkt, die Deutsche Bundesbank, hat sich ja im Monatsbericht dem deutschen Immobilienmarkt gewidmet. Und wenn man das so liest, denkt man am Anfang, oh, klingt ja gar nicht so schlimm. Aber wenn man sich die Zahlen genauer anguckt und den Bericht bis zu Ende liest, dann hat das schon eine gewisse Sprengkraft. Und zwar sieht man, dass die Preise sich in Deutschland weiter von der Realität und auch von dem Alltagsleben der Deutschen abgekoppelt haben. Zwar nimmt die Preisdynamik leicht ab, wie die Bundesbank schreibt, also in den Top 7 Städten, das sind die großen, Hamburg, Berlin, München, Stuttgart, Köln, Düsseldorf. Da ist der Preisanstieg nur noch 6,5%, was wesentlich langsamer ist als noch in den Vorjahren. Aber wenn man die Mieten sich dagegen anschaut in diesen Städten, sind die Mieten nur noch um 2,5% gestiegen. Also so wenig wie seit 2010, nicht mehr so wenig stark, also so undynamisch. Und wenn man sieht, dass viele ja halt Immobilien sich kaufen, um damit ihre Altersvorsorge zu machen und damit mit Mieten sich ein Auskommen zu verschaffen, sieht man, wenn die Preise so viel stärker steigen als die Mieten, dann hat man ganz unwuchtiges Verhältnis und dann hat man auch relativ kleine Renditen. Das Zweite, was noch viel schwerer wiegt in meinen Augen, ist, wenn man sich die Einkommensentwicklung anschaut und dann die Preise anschaut, dann ist auch da eine mächtige Unwucht zu sehen. Und dann schreibt die Bundesbank, die Immobilien in Deutschland sind 15-30% in den großen Städten überwertet. Und das Kaufpreis-Mieten-Verhältnis, also man kann ja mal gucken, ich kaufe was, und dann kriege ich eine Miete, eine Jahresmiete. Und dann kann ich gucken, wie viele Jahresmieten muss ich zahlen, um das wieder rauszuhaben. Das ist in einigen Städten jetzt mittlerweile von so ungefähr zwischen 36 und 40. Und das ist 30%, also mehr als 30% über dem langjährigen Schnitt. Und dann sieht man halt, wenn sich was so weit von der, ich sollte es mal sagen, Realität oder von der wirtschaftlichen Rationalität abkoppelt, dann ist in meinen Augen überwertet und dann sollte auch gerade vor dem Hintergrund von den ganzen politischen Initiativen, Mietpreisbremsen, Mietstopps und was es da alles in einzelnen Bundesländern gibt, finde ich, sollte das Ganze mal, finde ich, sollte dieser unheimliche Anstieg, der im letzten Jahr sich fortgesetzt hat, wenn auch nicht mehr ganz so stark, sollte zum Ende kommen und deswegen sage ich, Immobilien überwertet und man sollte da
Blase,
vorsichtig sein.
Haben wir jetzt
sein.
Eine Immobilienblase oder nicht?
Naja,
du musst mal ein bisschen hier zuspitzen, deine Aussagen.
Also ich würde schon sagen, das ist eine Immobilienblase, aber in Deutschland ist es halt anders als andere Immobilienblasen. Es ist halt nicht so fies finanziert wie Amerika beispielsweise. Es ist zwar der Fremdkapitalanteil ist deutlich gestiegen, also die Leute müssen, um das finanzieren zu können, mittlerweile 85% Fremdkapital aufnehmen. Das ist auch ein Rekord in der deutschen Geschichte. Also man sieht schon, die Leute müssen sich strecken, die sie es überhaupt noch leisten können.
Ja, also es ist einfach mal eine plakative Aussage, gegen die ich argumentieren kann.
Wir haben eine Immobilienblase, aber die wird eine Blase impliziert ja immer, dass sie irgendwie von Platz reden. Genau. Ich würde sagen, die Blase wird nicht platzen, es wird langsam Luft ausweichen. So.
Gut, dann ist es ja schwer dagegen zu argumentieren.
Warum?
Ja, weil zu sagen, ja gut, ja, das ist ja nicht mal ganz so dynamisch und so weiter. Ja, das ist ja alles richtig, dass gewisse Dynamiken auch mal an Kraft verlieren nach einem langen Aufschwung. Aber ist es kein Grund zur Panikmache? Das würde ich jetzt einfach mal dagegen sagen und sagen, dass es keine Blase gibt in Deutschland, keine Immobilienblase. Das sollte man einfach mal festhalten. Entscheidend ist zum Beispiel, also zum einen hat die Bundesbank warnt ja seit Jahren. Also dieses ist ja sehr beliebt, vor Immobilienüberbewertungen oder Immobilienblasen zu warnen. Ein beliebter Volkssport, denn keiner von irgendwelchen Ökonomen, schon gar nicht eine Bundesbank, will ja irgendwie es versäumen, von irgendeiner Blase gewarnt zu haben und hinterher dazustehen als Buhmann. Deswegen warnt man eigentlich regelmäßig vor Überbewertungen am Aktienmarkt gerne und die Crash-Propheten, die seit 30 Jahren vor Aktienüberbewertungen waren, gibt's. Und genauso gibt's die Leute, die ständig vor Immobilienblasen warnen. Spätestens seit der Finanz- und Immobilienkrise in den USA 2007 begann da ja der Abwärtstrend 2008. So. Und 2016 zum Beispiel, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, hat die Bundesbank auch schon vor einer Überbewertung von Immobilien von 10-20% gewarnt. 2016, das war vor 4 Jahren. Und wer damals auf die Bundesbank gehört hat, hat in der Tat einfach viel auch an Rendite verpasst. Wie gesagt, man muss dann einfach auch mal gucken, was dann wirklich die Realität ist und was man auch verpasst hat, wenn man immer auf Negativprofiten hört. So, entscheidend, du hast angesprochen, dass die Mietrenditen sich verschlechtert haben. Sie haben sich verschlechtert, aber es liegt natürlich vor allem am Zinsumfeld. Und dafür ist dann entscheidend, ob eine Immobilie, auch eine vermietete Immobilie, letztendlich dann noch profitabel ist. Und das hängt letztendlich an den Überschussrenditen. Die errechnen sich sozusagen aus der Frage, ob sozusagen die Rendite von Immobilienanlagen oberhalb des Hypothekenzinses liegt oder unterhalb, ja. Und ganz einfach, wenn ich, in der Regel werden ja Immobilien zum Großteil auf Pump gekauft, wenn ich einen höheren Kreditzins dafür bezahlen muss als meine Mietrendite, dann mache ich Minus, und wenn sozusagen die Rendite höher ist als der Hypothekenzins, dann mache ich als Investor Plus, und dann ist es immer noch ein rentierliches Objekt. Und da zum Beispiel der Herr Professor Schmidt vom IFW Kiel letztes Jahr Ende im im dritten Quartal mal die Zahlen sich angeschaut, die aus dem zweiten Quartal 2019 vorlagen. Seitdem ist vielleicht noch ein bisschen, sind die Preise noch ein bisschen gestiegen. Aber da hat er festgestellt, dass im zweiten Quartal 2019 in den deutschen Großstädten die Überschussrenditen durchweg positiv und sogar höher als 1% waren. Sowohl bei Fremd- als auch bei Eigenfinanzierung. Bei Eigenfinanzierung wird es dann eben nicht mit dem Hypothekenzins, sondern mit dem Festgeldzins sozusagen verglichen. Und er hat es verglichen mit dem Jahr 2005 übrigens. Damals hat niemand von einer Immobilienblase gesprochen. Und da waren die Überschussrenditen fast durchweg negativ oder nahe null. Also damals war eine Übertreibung da am Markt. Ja, also eine gewisse Blasenbildung, wenn du so willst. Weil die Leute darauf spekuliert haben, dass Preise oder Mieten in Zukunft steigen und sie dann irgendwann damit Gewinn machen. Aber sind erstmal in den Fluss gegangen. Weil damals eben ganz andere Hypothekenzinsen von über 5% da waren. Und heute sind die Hypothekenzinsen unter 1%. Ein Kollege hat mir jetzt erzählt, der hat eine Anschlussfinanzierung gemacht, hat 0,8% für ein Vorwärtsdarlehen sogar von seiner Bank jetzt angeboten bekommen. Also wir haben extrem niedrige Hypothekenzinsen und deswegen sind Immobilien auch vermietete Objekte noch rentierlich. Das politische Risiko, auf das habe ich immer wieder hingewiesen hier, der Mietendeckel in Berlin ist eine sozialistische Enteignung. Das ist in der Tat ganz schlimm und das bringt natürlich den Berliner Markt komplett durcheinander und davon ist man wirklich nicht gefeigt, aber das hat wirklich mit einer Marktentwicklung, die man irgendwie vorhersagen kann, nichts mehr zu tun, wenn ja quasi mehr oder weniger der Vermieter, der Immobilienbesitzer enteignet wird. Das ist Sozialismus, das kann man natürlich mit Marktwirtschaft überhaupt nicht mehr einordnen, das entbehrt sich jeder wirtschaftlichen Grundlage.
Das ist ein Argument, was ich auch jetzt noch dir entgegnen würde. Mhm. Es nützt dir ja nichts, wenn die Renditen niedrig sind, aber dein Einkommen nicht mehr ausreicht, um überhaupt einen Kredit aufnehmen zu können. Und das ist das Problem. Und deswegen gibt es ja auch die politische Regulierung. Die gibt es ja nicht so, weil gerade mal Regulierung hip ist. Klar, in Deutschland lieben wir auch Regulierung. Aber das ist deswegen, weil der soziale Zusammenhalt durch solche Preissteigerungen gefährdet ist, weil sich einfach nur noch am Ende reiche Leute das leisten können. Und klar, die reichen Leute können noch sich eine Immobilie kaufen, dann ist es das Verhältnis zwischen Kaufpreis und Miete ungefähr 36, da kannst du 100 durch 36, hast du ungefähr eine Rendite von 3%, davon musst du noch ein paar Kaufnebenkosten abrechnen, dann hast du vielleicht eine Rendite von 2,5, jetzt kannst du es finanzieren mit 1,5, bleibt 1% Rendite, noch Rendite übrig. Diese Rechnung kann man machen und kann sagen, toll, super. Aber derjenige, der sich das nicht leisten kann, der hat davon überhaupt nichts. Es sind nur die Leute, die hebeln können, die Kredite machen können, die genügend Eigenkapital mitbringen können, um es überhaupt sich zu leisten.
Und Kollege, das ist doch ein ganz anderes Thema.
Nein.
Das ist ein ganz anderes Thema.
Es geht um die,
wenn du sagst, es gibt eine Immobilienblase.
Es geht um die Bezahlbarkeit von Wohnraum und ob du dir das leisten kannst. Und das ist auch ein gesellschaftliches Phänomen. Und wenn du feststellst, wenn du an den Einkommen, es geht immer um Erschwinglichkeit. Eine Blase wird auch an Erschwinglichkeit. Wenn du beispielsweise den Empirica-Index anguckst, Empirica ist so ein Immobilienanalysehaus und die haben auch verschiedene Blasenindizes gemacht. Und da wird der größte Blasenindex ist, wenn du Immobilienpreise zu Einkommen rechnest. Und das ist, dann hast du die größte Blase hier in Deutschland. Und dann werden die Leute langsam grillig und denken sich so, Moment mal, ich kann mir als junger Mensch, als armer Mensch oder so, kann ich mir keine Immobilie mehr leisten. Und dann stellt man fest, das macht den sozialen Zusammenhalt in Deutschland kaputt und dann kommt die Regierung und wird da intervenieren und wird sagen, nee, so geht das nicht mehr, wird versuchen Mieten zu grenzen und solche Sachen. Und damit machst du den Markt wirklich kaputt und deswegen sage ich, das ist eigentlich der Blasenindikator, den ich für am trefflichsten finde, weil der die Stimmung in der Gesellschaft auch spiegelt. Und daran, wenn du das, den Blasenindikator anguckst, ist es halt besonders überwältigend. Deswegen denke ich, dass Immobilien in Deutschland am Einkommen gemessen einfach zu teuer sind.
Aber wenn man sich die längerfristige Entwicklung seit 95 anschaut, zum Beispiel habe ich auch irgendwo gelesen, dann ist diese Einkommensentwicklung besser gewesen als die Immobilienentwicklung, weil wir hatten nämlich in den 90ern eine Immobilienblase in Deutschland mit dem Aufbau Ost, ja, mit wahnsinnigen Sonderafas, die man haben konnte. Damals der deutsche Michel da in Immobilien sich reingestürzt hat in Ostdeutschland und Trabantenstädte gebaut wurden. So viel zum Thema Geisterstädte, die in China gebaut werden, was du letztes Mal angesprochen hast. Die wurden auch in Deutschland gebaut, in Ostdeutschland damals, staatlich gefördert und keiner wollte da anziehen. Das war unsere Immobilienblase und seitdem ist nämlich der Markt sich ganz anders entwickelt als im Rest Europas, als zum Beispiel Spanien, wo es dann Anfang des Jahrtausends irgendwie eine große Blase gab und Deutschland hinten anblieb. Und da hat Deutschland auch so immer noch ein bisschen Nachholbedarf, deswegen die Preisanstiege hier. Die Erschwinglichkeit von Immobilien, die hängt hauptsächlich an den Nebenkosten. Das ist das K.O.-Kriterium für junge Familien. Da müsste die Politik ran. Es sind nicht so die absoluten Preise. Die kann man ja auch finanzieren über Darlehen. Aber das Problem ist, dass man die Nebenkosten, 15% Nebenkosten, musst du ja aus dem Eigenkapital stemmen. Ja? Und da könnte mal die Politik,
wenn
sie mal
wirklich... Neben dem Eigenkapital hast du das noch.
Neben
das
dem
ist das Problem.
Genau,
das musst du erstmal mitbringen.
Ja, 20% Eigenkapital ungefähr. Aber vor allem dann nochmal 15% Nebenkosten. Wenn du die deutlich reduzieren würdest, das sollte die Politik mal ran. Habe ich schon lange gefordert. Maklerkosten sollten im Verkäufer aufgebrummt werden. Ja, ein anderes Verhandlungspotenzial. Diese Notarkosten, diese überhöhten Notarkosten, die müssen mal gesenkt werden. Und die Grunderwerbsteuer, das ist die größte Frechheit der Politik, die muss abgeschafft werden. Zumindest für Familien, für das erste Eigenheim oder die erste Wohnung, für den Eigennutz. Weil das ist eine Frechheit, immer zu sagen, wir fördern Wohnraum und dann kassiert der Staat ab 5,5% oder mehr teilweise. Das ist einfach ein Unding. Ja. Und da könnte man dann Immobilien auch schnell wieder erschwinglich machen. Und wenn man das jetzt zur sozialen Frage hier, wie du erklären will, dann hat der Staat Startmöglichkeiten und ansonsten kann man dann eben...
Baukindergeld, super.
Genau. Das
und
war,
was ist mit dem Baukindergeld? Was hat die Preise weiter angehoben? Das hat überhaupt nichts
angehoben,
gemacht.
Ja, genau.
Das und deswegen, ist, das wenn du jetzt total, was anderes machen würdest, dann würde wenn die Nebenkosten senken,
schnell
würde das auch
noch eine
die
Wette
Preise.
Vor den 60
Wette,
Minuten.
Genau. Ich würde einfach mal sagen, die Wette ist... Immobilien werden dieses Jahr nicht schneller als die Inflation laufen. Das haben sie in den letzten Jahren ja immer gemacht. Und damit heißt du, real wirst du mit Immobilien nichts mehr verdienen dieses Jahr.
Ich glaube auch nicht, dass wir wieder 10% wie letztes Jahr machen. Aber ich glaube,
schon?
Es wird mehr als die Inflation sein. Gut. Die Wette ist angenommen und
prima.
Steht. Wir haben es geschafft.
Vor 60 Minuten.
Gut. Und freuen uns über Feedback und sagen ansonsten tschüss.
Und ciao.
Bleiben Bulle.
Und Bär.
Defner.
Und Chapitz.